Die starken Sätze hier. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Estland in der nahen Zukunft oder besser gesagt in einer alternativen Zukunft, davon erzählt Paavo Matsin aus Estland in Gogols Disco. Eine irre Geschichte, in der Estland von einem neuen russischen Zarenreich einverleibt wurde. Und damit thematisiert der Roman natürlich Ängste, die durch den Angriff Russlands auf die Ukraine erschreckend aktuell geworden sind.
Mõnes mõttes on Gogoli Disco selline nagu hoiatusromaan, et
in gewisser Weise, so sagt Paavo Matsin, ist Gogols Disco eine Warnung in Form eines Romans. Es ist eine Dystopie, eine verzerrte Zukunft. Und ich denke, wir wissen, dass Ängste und Wünsche wahr werden können, aber niemals zu 100%. Gogols Disco ist also eher wie ein Spiegel. Blicken wir hinein, sind da unsere Ängste und vielleicht auch unsere Träume. Aber ich kann alle beruhigen. Es handelt sich um Literatur. Ja, das sagt Paavo Matsin zu seinem Buch in einem Interview, das sein Verlag, der Homunculus Verlag, ins Netz gestellt hat. Mehr dazu gleich. Außerdem, der Mai ist Comic-Monat. Es gibt jedenfalls jede Menge Veranstaltungen in Berlin und das auch endlich wieder live mit Publikum. Die Freude darüber, ja, ist ein bisschen getrübt. Vor ein paar Wochen erst hat der renommierte Berliner Verlag Reprodukt einen Hilferuf verschickt und startete eine Crowdfunding-Kampagne fürs Herbstprogramm. Sehr erfolgreich.
Also die Crowdfunding-Kampagne ist sehr gut gelaufen, also über unsere Erwartungen gut. Wir wollten als Zielvorgabe gerne 30.000 Euro haben. Wir haben tatsächlich fast das Dreifache bekommen, also 85.000 Euro haben wir erwirtschaftet. Nötig gemacht hat die Aktion eben die Steigerung der Papierpreise. Gegenüber letztem Jahr sind die, glaube ich, fast um das Doppelte gestiegen und innerhalb dieses Jahres auch nochmal um fast 30%, wenn nicht sogar noch mehr. Und wir wollten diese Preissteigerung nicht direkt an unsere Leser weitergeben, weil die Bücher, die wir machen, die kosten natürlich Geld. Wenn wir da eben jetzt mal draufschlagen würden, das Doppelte, was es heute kostet, sind wir eben bei unbezahlbaren Objekten.
Warum Verlage für Comics und Graphic Novel die Papierkrise der Industrie besonders hart trifft und wie die Comic-Szene in Deutschland so dasteht, darüber spreche ich mit Reproduktchef Dirk Rehm. Das alles gleich.
Starke Sätze. Der Literaturpodcast von rbb24 Inforadio.
Buhrufe für Denis Yücel. So ging es am Freitag zu, bei der Jahrestagung des Deutschen PEN, der Schriftstellervereinigung.
Sehr gespannt, sehr aufgeregt, streckenweise geradezu aggressiv, auf jeden Fall hochemotional.
So beschreibt mein MDR-Kollege Bernd Schekowski die Stimmung vor Ort. Er hat das verfolgt. Die zentrale Frage, die ja im Raum stand, bleibt Denis Yücel Präsident vom Deutschen PEN oder wird er abgewählt? Am Abend dann gab es die Abstimmung. Von 161 abgegebenen gültigen Stimmen votierten 75 Mitglieder gegen seine Abberufung und 73 dafür. Tja, knapper geht's kaum. Und dann kam der Eklat. Denis Yücel hat hingeworfen. Am Freitagabend erklärte er, kurz nachdem er im Amt bestätigt worden war, seinen Rücktritt mit den Worten: Ich will keine Galionsfigur für diese Bratwurstbude sein. Viele im Verein seien Wichtigtuer und Selbstdarsteller, verfolgte Autoren, für die sich der PEN ja einsetzt, seien für diese nur Beiwerk, so Denis Yücel. Das war der Showdown eines heftigen Streits, der wochen- und monatelang öffentlich ausgetragen wurde. Es ging dabei um die ganze Führungsriege des Deutschen PEN, vor allem aber eben um den Präsidenten. Mobbingversuche standen im Raum, Beleidigungen und ein schlechter Führungsstil wurde kritisiert. Die Jahrestagung des Deutschen PEN geht heute zu Ende und eins ist klar, es kommt jetzt viel Sanierungsarbeit auf den Schriftstellerverband zu. Der Deutsche PEN bleibt mehr als angeschlagen zurück. Wir stellen ja hier in den starken Sätzen auch immer wieder Bücher vor in den letzten Wochen, die zur aktuellen Lage passen oder wo wir denken, ja komm, das könnte passen, das jetzt noch mal zu lesen. Dazu gehört auch Gogols Disco von Paavo Matsin. Wer in den letzten Wochen aufmerksam Nachrichten und Zeitungen verfolgt, der begegnet immer wieder eine Angstfantasie, dass sich Russland nach der Ukraine auch das Baltikum wieder einverleiben könnte. Die drei baltischen Staaten gehören ja EU und NATO an. Und Paavo Matsin aus Estland, er gilt vielen als Kultautor, der hat die Angstvorstellung mal ausbuchstabiert und daraus einen schrägen Roman gemacht. Gogols Disco nämlich. Ja, der ist letztes Jahr schon auf Deutsch erschienen, bekommt aber jetzt durch den Ukraine-Krieg neue Aktualität. Und mein Kollege Stefan Oschwart hat ihn gelesen. Erzähl doch mal, Stefan, worum geht's denn in diesem Roman?
Naja, Paavo Matsin, der lebt in Viljandi, das ist eine idyllische Kleinstadt im Süden Estlands. Und er nimmt uns mit in diese Stadt, die an einem See liegt, in einen Kosmos von Säufern, Musikern, Antiquaren, kleineren und größeren Ganoven, Esoterikern, Beatles-Fans und Geheimdienstlern. Und aus diesem Personaltableau, da macht Matsin eine Dystopie. Russland hat in dieser Geschichte einen Krieg gegen die NATO gewonnen. Das erfahren wir allerdings nur in Nebensätzen. Es gibt ein Denkmal für die berühmten grünen Männchen, die geheimen Kämpfer im Zentrum Viljandis. Und voller Angst wird auch immer wieder eine Metrostation erwähnt, die wohl so eine Art Gulag sein soll. Die Esten sind deportiert, Russen sind angesiedelt worden und die saufen, philosophieren, klauen, huren, musizieren. Estnische Literatur darf nur im Klo gelagert werden und darf auf gar keinen Fall gelesen werden. Und in dieses Viljandi des neuen Zarenreichs platzt Nikolai Gogol als Wiedergänger, der Koteletts isst und sich am liebsten auf der Toilette aufhält, später dann in einem Museum versteckt wird. Und vier der Protagonisten landen am Ende im Irrenhaus. Ein Antiquariat brennt ab. Dann gibt es da noch einen 10-stöckigen Beatles-Tempel und Yellow Submarine, das gelbe U-Boot der Beatles, das wie einen Loose Cannon Viljandi verwüstet. Seine Lesungen, die müssen regelrechte Happenings sein, da legt Matsin selbst auf und kredenzt eigenen Gogol-Wodka, das schreibt der Verlag im Klappentext und sein Buch, das ist wirklich wie ein Drogentrip.
Da ist ja echt einiges los. Klingt auf jeden Fall sehr schräg und irgendwie ein einfaches Lesevergnügen ist es ja nicht.
Ja, als ich angefangen habe zu lesen, da habe ich gedacht, was hat der denn geraucht? Ja, das Ganze wirkt wie ein einziger Drogentrip. Und vielleicht kann man es so beschreiben, es entsteht so ein Sound, so ein Gefühl. Man fühlt sich nach der Lektüre wie nach einer ziemlich langen Nacht im Club erschöpft, aber irgendwie auch mit einem Lächeln auf den Lippen. Und Paavo Matsin, der lässt uns im Unklaren über den Zeitraum, in dem das Ganze jetzt spielt, immerhin das Personaltableau, das ist durch ein Glossar erklärt und dort erschließen sich dann auch die vielen Anspielungen. Das ist gewissermaßen Punk für Gebildete. Paavo Matsin hat ja selbst Literatur und Theologie studiert. Er bewegt sich virtuos im ex-sowjetischen Kulturkosmos und dahin nimmt er uns auch mit in die Welt der Blatnoi, also der Gangster der russischen Chansons. Aber man taucht auch ein in Esoterik, jüdische Gedankengebäude und natürlich gibt es Anspielungen auf Gogol, den ukrainischstämmigen Klassiker, der selbst wie eine Mumie aus einem Trash-Horror-Film wirkt. Auch die Russen selbst werden hier ziemlich auf die Schippe genommen mit ihrer Vorliebe für Wälder, Bären, Kristall und Wodka. Und auch die Nachnamen, die sind Allegorien, verweisen auf baltische Adlige, russische Halbwelt oder eben Lieder. Der Taschendieb, der heißt Objatowitsch. Und hier hat der Übersetzer, das muss man sagen, Maximilian Mohrmann, wirklich Übermenschliches geleistet, um das dann eben auch diese schräge Welt ins Deutsche zu übertragen.
Auf jeden Fall, das klingt wirklich nach einer großartigen Leistung. Würdest du das denn jetzt jedem empfehlen zu lesen? Also vielleicht auch gerade jetzt?
Also von der Aktualität her würde ich sagen, auf jeden Fall. Das ist wirklich ein interessanter Ansatz, aber es ist nichts für jeden, würde ich auch sagen. Wer es schräg mag, Literaturpunk sozusagen, der kommt hier voll auf seine Kosten. Dafür muss man sich allerdings auf eine literarische Achterbahnfahrt einlassen und die Erwartung an eine schön erzählte lineare Geschichte komplett aufgeben. Wer verspieltem, experimentellem etwas abgewinnen kann, dem wird hier ein ziemlich schönes Päckchen geschnürt. Immerhin, die EU-Kommission fand Gogols Disco so gut, dass sie das Buch mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet hat. Und ich finde erfrischend, dass Matsin aus dieser Dystopie, diesem neuen Zarenreich, eben keine düstere Gulag-Story gemacht hat. Er hat daraus eine Farce gemacht, eine beißende Satire. Das Lachen bleibt einem allerdings im Hals stecken. Übrigens, Back in the USSR, um mal mit einem Beatles-Song zu sprechen. Das wird es nicht geben, das glaubt Paavo Matzin, der heute als Gymnasiallehrer in Viljandi lebt. Davor schützten das Baltikum EU- und NATO-Mitgliedschaft. Und das ist natürlich ein ganz, ganz aktuelles Thema. All das hat er in einem Interview des Verlages gesagt. Am Schluss des Buchs, da gibt es dann auch einen tröstlichen Satz, nämlich: Sogar der Zar geht baden.
Vielen Dank, Stefan Oschwart, über Gogols Disco von Paavo Matzin. Ins Deutsche übersetzt von Maximilian Murmann und erschienen ist das Buch im Homunculus Verlag. Es kostet 21 Euro. Papier, das ist ja mittlerweile fast so kostbar wie Gold, jedenfalls für alle, die einen Verlag haben. Das Papier ist knapp, schon seit letztem Jahr, und es wird immer noch teurer. Das macht der gesamten Buchbranche zu schaffen, besonders aber unabhängigen Verlagen und hier vor allem denen, die Graphic Novels und Comics verlegen, sowie Reprodukt. Den Berliner Verlag gibt es jetzt seit über 30 Jahren und er gehört zu den wichtigsten der deutschsprachigen Comic- und Graphic Novel-Szene. In dieser Woche ist eine Crowdfunding-Kampagne zu Ende gegangen. Reprodukt hat damit Geld fürs Herbstprogramm gesammelt, um die Papierkrise finanziell abzufedern. Und die Kampagne war sehr erfolgreich.
Wir wollten als Zielvorgabe gerne 30.000 Euro haben. Wir haben tatsächlich fast das Dreifache bekommen, also 85.000 Euro haben wir erwirtschaftet. Da sind wir sehr glücklich mit und total erfreut, was unsere Leserinnen und Zeichnerinnen auch da bewegen konnten. Toll.
Das sagt Verlagschef Dirk Brehm. Ich habe ihn in seinen Verlagsräumen in Berlin-Wedding besucht und nachgefragt, warum trifft es einen Verlag wie Reprodukt besonders hart, wenn das Papier immer knapper und teurer wird?
Wir sind besonders betroffen, weil wir jedes Buch individuell konzipieren. Also wir haben nicht ein Papier, das wir für jedes unserer Bücher benutzen, sondern wir machen etwa 60 Bücher im Jahr und wir konzipieren jedes einzelne Buch in der Regel zusammen mit dem Autor. Das heißt, wir schauen uns zunächst das Konzept an, dann die Zeichnung, dann sprechen wir mit dem Autor über die Vorstellungen, die er hat, wie das Buch aussehen sollte. Es kann eben raues Papier sein, glattes Papier, voluminöses oder flaches Papier, je nachdem, was der Autor sich zu seinen Zeichnungen vorstellt oder was wir auch in der Diskussion stimmig finden. Und dadurch hat eben jedes Buch ein individuelles Äußeres und Inneres. Und daher investieren wir sehr viel in die Objekthaftigkeit unserer Bücher und sind dadurch eben besonders getroffen, wenn jetzt speziell aktuell schwedische Papiere schwer zu bekommen sind. Munken oder Arctic Print sind quasi nicht mehr lieferbar. Und das Problem ist aber auch, dass eben nicht nur wir mit den Papieren drucken, sondern eben auch große Verlage. Und große Verlage können sich Kontingente anlegen, die haben Papiervorräte. Und diese Papiervorräte sind natürlich für uns nicht mehr zu erhalten. Also die sind quasi vom Markt. Also da haben wir einfach Schwierigkeiten, nicht nur, dass das Papier teuer ist, sondern das Papier überhaupt zu kriegen mittlerweile.
Das war ja schon im letzten Herbst ein großes Thema, die Papierknappheit. Haben Sie schon eine Produktion nicht machen können oder mussten Sie die anders machen? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel?
Ja, also das ist in letzter Zeit häufiger passiert. Da haben wir zum Beispiel jetzt gerade zwei Manga gemacht von Soehiro Maru auf einem Papier, auf dem wir die gar nicht drucken wollten, einfach weil uns die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Also entweder ihr könnt die Bücher jetzt machen, aber mit dem Papier, oder ihr macht es eben nicht. Und das Problem dabei ist natürlich, wir müssen unser Budget irgendwie halten. Wir müssen Bücher produzieren, damit wir Bücher bezahlen können, damit wir unsere Mitarbeiter bezahlen können, damit eben der Laden läuft. Und wir können nicht einen Monat lang keine Bücher machen.
Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Sie haben sich jetzt durch das Crowdfunding ja einen kleinen Puffer anlegen können. Wie ist jetzt momentan die Situation?
Also wir können nur von einem Tag auf den nächsten agieren. Die Situation lässt sich nicht vorhersagen. Und natürlich ist der Krieg in der Ukraine spielt auch mit rein. Also es gibt zum Beispiel kein Holz mehr aus Russland oder Ukraine, das zurzeit geliefert wird. Und wir verfahren weiter wie bisher. Wir versuchen, Angebote zu bekommen und erhalten die auch und versuchen dann eben so zu agieren, wie uns die Umstände es erlauben. Also wir können tatsächlich aktuell nur von einem Tag auf den nächsten planen, ist so mein Gefühl. Also wir haben jetzt gerade wieder einen Auftrag angefragt für ein Buch, das wir gerade in der ersten Auflage von Aisha Franz vor 3 Monaten gemacht haben, für 3 Euro pro Stück. Und heute wollten wir die gleiche Auflage nochmal machen. Gleiches Papier, gleiche Ausstellung, aber es kostet 4 Euro pro Stück. Also da müssen wir aber schauen, was ist machbar. Und es werden auch eben tatsächlich Bücher nicht gemacht werden können, weil einfach das Papier zu teuer ist, ne? Oder weil wir dann schauen müssen, wo nehmen wir das Geld her, müssen wir das vielleicht doch noch aufs nächste oder übernächstes Jahr schieben und hoffen, dass die Situation sich wieder verbessert. Natürlich könnte man es auf die Preise umsetzen, aber das hieß ja eben auch, dass ein Buch, was heute 10 Euro gekostet hätte, würde eigentlich 20 Euro kosten müssen.
Aisha Franz, das neue Buch Work-Life-Balance?
Genau, Work-Life-Balance. Ja, Aisha Franz ist eine Berliner Autorin, die auch als Dozentin arbeitet und sie hat ein Buch geschrieben über Arbeitssituationen in der modernen Zeit, eben über die Work-Life-Balance, also wie man sich arrangiert zwischen der Arbeit und der Freizeit und wie man darin seine Erfüllung finden kann. Sehr ironisch, sehr überspitzt, sehr lustig anhand von drei Charakteren, denen sie folgt und einer Therapeutin. Das ist sehr, sehr unterhaltsam, sehr kurzweiliges Buch. Haben wir eine relativ kleine Auflage gedruckt, 1200 Stück, aber das ist jetzt eben nach 4 Wochen, glaube ich, vergriffen. Freuen wir uns sehr, also ein toller Erfolg für Aisha auch. Und genau, das wollen wir jetzt eben versuchen nachzudrucken, in der gleichen Form wieder zu produzieren. Und da wirft uns die Papierindustrie schon wieder Knüppel zwischen die Beine.
Reden wir nochmal jetzt über den aktuellen Comic-Monat. Es ist ja so eine Art Comic-Monat, weil sehr viele Veranstaltungen anstehen. Jetzt gerade an diesem Wochenende läuft die Comic Invasion im Museum für Kommunikation in Berlin. Nächste Woche gibt es eine Comic-Konferenz im Literarischen Kolloquium Berlin und dann ja auch noch das Comics-Bad, also in der Bibliothek im Luisenbad in Berlin. Da gibt es dann Ausstellungen und auch nochmal viele Veranstaltungen und Lesungen. Also es ist ein richtiger Comic-Monat Mai. Wie gehen Sie denn jetzt an diesen prallen Monat ran? Was bedeutet der für Reprodukt? Natürlich mehr Arbeit, denke ich.
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir vor allen Dingen endlich wieder Veranstaltungen machen können nach den letzten 2 Jahren. Also es geht jetzt eigentlich langsam tatsächlich wieder los, dass wir jetzt im April 1, 2 Veranstaltungen hatten. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da Gespräche führen können über Bücher und uns freuen an Büchern anderer Verlage natürlich auch, dass ich die Comic-Szene in Berlin eben selber auch ein bisschen feiern kann, endlich wieder nach dieser langen Abstinenz. Was für uns vor allen Dingen auf dem Kalender steht, ist der Comic-Salon in Erlangen, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Der findet, glaube ich, vom 16. bis zum 19. Juni statt und das ist eigentlich so das Treffen der deutschen Comic-Szene, wo man sich alle 2 Jahre sieht und wo alle möglichen Comiczeichner zu Gast sind, auch internationale, und es ist eine Riesenatmosphäre und es ist unbedingt besuchenswert.
Da ist ja der Reproduktverlag auch wieder mehrfach nominiert für den Max- und Moritz-Preis, der ja auch im Rahmen dieses Comic-Salons in Erlangen vergeben wird. Gibt es da vielleicht ein Buch, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
Also da liegen uns die Bücher unserer deutschen Autorinnen am Herzen und das in dem Fall ist es Work-Life-Balance nochmal von Aisha Franz, die nominiert ist, worüber wir uns sehr, sehr gefreut haben. Ja, und wir drücken ihr die Daumen.
Jetzt haben wir gerade auch schon über ganz viele Probleme gesprochen, mit denen Sie als Verlag, aber ja auch andere, vor allem kleine unabhängige Verlage, zu kämpfen haben. Aber wie ist denn die Stimmung in der deutschen Comic-Szene? Ist denn das Interesse an Comics und Graphic Novels gestiegen so in den letzten Jahren?
Ich finde, das Interesse steigt stetig, also jedenfalls, was wir gespiegelt bekommen, wenn wir eben auf Messen sind oder auf Festivals. Also es gibt immer mehr Besucher, es gibt immer mehr Besucher verschiedener Altersgruppen und Geschlechter. Also wir haben eigentlich in den letzten 20 Jahren wirklich erst die Frauen für Comics begeistern können. Es gab irgendwie im letzten Jahrhundert quasi fast nur männliche Leser. Es war so ein Nerd-Medium. Und mittlerweile sind es fast mehr Frauen, habe ich den Eindruck, als es Männer sind. Und das heißt eben auch, dass das Spektrum der Inhalte sich sehr, sehr erweitert hat. Also es gibt sehr viel Energie im Medium und es gibt sehr viel Austausch. Es macht sehr viel Spaß, mit Comics zu arbeiten.
Sagt Dirk Rehm vom Reproduktverlag aus Berlin. Die ganzen Veranstaltungen zum Comic-Monat Mai finden Sie auch auf rbb24-inforadio.de. Und eine dieser Veranstaltungen picke ich mal heraus. Am Mittwochabend ist Buchpremiere des Comics »Trip mit Tropf« von Josephine Mark. Das ist eine Leipziger Comiczeichnerin und Autorin und ihre Graphic Novel, die hat mich völlig verzaubert. Es ist ein Buch für Erwachsene und Kinder ab 12, ein All-Ager, wie man so schön sagt. Und es erzählt von Freundschaft, von Wahlfamilie, unkonventionellen Lebensentwürfen und vom Umgang mit einer lebensbedrohlichen Krankheit. Die Hauptrollen spielen ein schüchternes, schwerkrankes Kaninchen und ein selbstbewusster, taffer Wolf. In einer Waldarztpraxis treffen sie aufeinander. Da stürmen Jäger den Wald und schießen um sich. Und so bilden Wolf und Kaninchen eine Schicksalsgemeinschaft auf der Flucht. Der einsame, taffe Wolf kümmert sich dabei ums Kaninchen, das durch die Krankheit immer schwächer wird. Seine Haare fallen aus, es schläft ständig ein. Trip mit Tropf, ja, weil der Medikamententropf immer dabei ist. Und auch wenn das Wort Krebs nie erwähnt wird, die Krankheit ist präsent. Josephine Mark hat ihren Comic mitten in ihrer eigenen Chemotherapie gezeichnet und geschrieben. Herausgekommen ist eine Geschichte mit liebevollen Zeichnungen und viel, viel Humor. Ich habe wirklich öfter laut aufgelacht, auch in der S-Bahn. Es ist wirklich eine ganz warme, lustige und gleichzeitig sehr berührende Geschichte. Trip mit Tropf von Josephine Mark. Erschienen ist die Graphic Novel im Hamburger Kiebitz Verlag. Und am Mittwoch feiert Josephine Mark, wie gesagt, ihre Buchpremiere um 20 Uhr in der Bibliothek am Luisenbad. Zum Schluss gibt's wie immer einen ersten Satz als letzten mit auf den Weg. Und als Rausschmeißer habe ich heute Der Schlaf in den Uhren von Uwe Tellkamp. Wow! Was hat es schon im Vorfeld für ein Geraune und Gerätsel gegeben um dieses Buch? Seit 10 Jahren immer wieder angekündigt als Fortsetzung von Der Turm. Der Turm, ja, das war ein Roman, der 2008 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, von vielen damals als Thomas Mann ähnlich und als sehnsüchtig erwarteter Wenderoman gefeiert. Tja, und dann in den letzten Jahren Der Fall von Uwe Tellkamp. Pegida-Nähe, Äußerungen von ihm, die ihn neu rechts erschienen ließen. Auf jeden Fall hat es viel Diskussionen und viel Streit um diesen Autor gegeben und er gab keine Interviews mehr. Bis jetzt. Nun ist sein neues Werk da, 900 Seiten dick. Das Manuskript soll 2000 Seiten gehabt haben. Ja, und die Rezensenten sind sich fast alle einig. Ein literarischer Tiefflug. Diffuse Handlungsstränge, verschwurbelt soll es sein. Eine Chronik von der Wendezeit bis heute, die Flüchtlingskrise kommt vor und eine Art Untergrundstadt. Morgen erscheint Der Schlaf in den Uhren und in der RBB 24 Inforadio Kultur erfahren Sie dann mehr zum Buch. Und wer noch mal mehr zu den Hintergründen um Uwe Tellkamp wissen will, am Mittwoch läuft um 20.15 Uhr der Dokumentarfilm Der Fall Tellkamp – Streit um Meinungsfreiheit auf Dreisat. Und hier kommt er, der erste Satz aus Tellkamps neuem Roman. Und den gibt's als letzten mit auf den Weg in dieser Ausgabe der starken Sätze. Unleserlich ist die Ordnung. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie stark.
Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.